Wir haben in unserem täglichen Leben, im Alltag, sehr wichtige Sachen, weniger wichtige. Und dann gibt es belanglose Dinge, die wir erledigen, sortieren, ordnen, abschaffen. Und wenn du dann so dein Leben betrachtest, den Ablauf deines Lebens, deine Prioritäten im Leben, auf welchen Stellenwert hat das Gemeindeleben? Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie wichtig ist dir der Gottesdienst, die Beziehung zu Gott, der Lobpreis, das Gebet, das Bibelstudium? Muss jeder für sich selber den richtigen Platz finden. Wir finden im Psalm 27, wie der Lebensalltag von dem König David war. Und da lesen wir Psalm 27 ab Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn sich schon ein Heer wider mich legt, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben möge mein Leben lang, zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Die Psalmen gehörten zu den kostbarsten Gut der Menschen zu allen Zeiten. Es sind Lieder und Gebete, es sind Dankesaussagen in Zeiten der Trauer, in Zeiten der Freude, der Glaubenssiege. Diesen 27. Psalm schrieb David, als er sich auf der Flucht vor seinen Feinden befand. Angst und Grauen, so nennt der Psalmist seine dunklen Schatten, die ihn auf dem Weg Angst machten. In den folgenden Versen führt er dann eine Fülle von Nöten und Gefahren, die sich ins Unermessliche steigerten in seinem Leben. Dieser Psalm ist ein Ausdruck von Gegensätzen, Freud und Leid, Angst und Lobpreis. Und er beschreibt das wie auf den Flügeln des Gottvertrauens fühlt er sich dann in solchen Situationen getragen. Auch Apostel Paulus bringt diese Gewissheit in Worten zum Ausdruck, wo er sagt, wenn Gott mit uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Die Waffe, die David gegen seine Feinde benutzte, war eine unerschütterliche Gewissheit. Auf dich allein verlasse ich mich. Diese Worte kommen aus einer tiefen Überzeugung und können jedem Menschen, der diese Psalmen liest, als eine Überwindung der Angst dienen. David wusste, dass er in den starken Händen Gottes seinen Frieden finden kann. Mir geht es heute um den vierten Psalm dieses um den vierten Vers dieses Psalms. Er enthüllt uns das Geheimnis seiner Sehnsucht. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn wohnen möge. David war wirklich kein Kind von Traurigkeit, wirklich kein Heiliger und trotzdem war sein Hauptziel des Lebens, im Tempel zu verweilen. In ähnlicher Not entschied sich auch Daniel, wenn wir das Buch Daniel lesen, lieber in die Löwengrube geworfen zu werden, als auf seine Gottesdienste zu verzichten. Und Asaf, der Schreiber des Psalm 73, sagt, wenn ich dich nur habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Die innige Gemeinschaft mit Gott, ihr Lieben, ist eine Quelle der unüberwindlichen Siegeskraft. Zu schauen die schönen Gottesdienste, sagt David. In dieser Bitte spricht der Psalmist eine Vorkehrung Gottes an, die im Mittelpunkt des Heilsschlusses steht, der Gottesdienst. Wir erleben zweierlei Gottesdienste. Gott dient uns und wir dienen Gott. Nun könnten wir uns darüber unterhalten, was ist der richtige Gottesdienst. Wir könnten streiten, wie ist der richtige Gottesdienst? Wie ist der Ablauf des Gottesdienstes? Wer entscheidet, was ist würdig, was ist heilig für den Gottesdienst? Welche Lieder darf man singen? Welche sind die richtigen Lieder? Welche Instrumente darf man spielen im Gottesdienst? Aber ich bin überzeugt, dass jeder von uns individuell selber entscheidet, wie der Gottesdienst wird. Stimmt ihr damit ein? Sinn und Zweck aller Gottesdienste ist die Bewahrung, die Vertiefung meiner Beziehung zu Gott. Wie der Gottesdienst für mich heute aussehen wird, ob er reichen Segen für mich bringt, entscheide ich. Meine Einstellung, mit der ich zum Gottesdienst gekommen bin. Gottesdienste sind ein bewahrtes Gut, was Gott uns schon damals im Garten Eden hinterlassen hatte. Adam und Eva lebten in einem vollkommenen Zustand, in einer vollkommenen Umgebung. Und jeden Abend kam Gott zu ihnen und pflegte die Gemeinschaft mit ihnen. Die Schönheit solcher Zusammenkünfte, glaube ich, können wir nur erahnen, weil wir das mit unserer Vorstellungskraft gar nicht mehr nachvollziehen können. Nach dem Sündenfall, der die innige Lebensgemeinschaft zwischen Gott und den Menschen zerstörte, ordnete Gott durch eine besondere Handlung den Ablauf der zukünftigen Gottesdienste ein. Das erste Opfer musste gebracht werden, damit die Menschen sehen, was in der Zukunft noch geschehen wird. Adam und Eva mussten erleben, dass wegen ihrer Sünden Blut fließen muss. Gott zeigte dem ersten Paar, dass für Abdeckung ihrer Scham nicht ihre Blätter genügen, sondern das Opfer gebracht werden musste. Seit dieser Zeit waren Gottesdienste mit Opfergaben begleitet und als später Gott das Volk, das Millionenvolk aus dem Ägypten herausführte, war er ständig in ihrer Nähe. Ein Zeichen Gottes Gegenwärtigkeit war die Wolke oder das Licht. Das Volk merkte, Gott ist bei uns. Und Gott sagte den Israeliten, sie sollten ihm einen Tempel bauen, ein Heiligtum errichten, dass ich unter ihnen wohne. Das heißt, es ist nicht nur der sehnlichste Wunsch von David gewesen, im Tempel zu sein, sondern Gott möchte auch unter uns wohnen. In der Stille der Wüste feierte das Volk Gottesdienst. Mit ständigem Abbauen und Aufbauen der Stiftshütte, immer begleitet mit Opferbringen als Sinnbild für das Kommen Jesu. Ich kann mir diese Gottesdienste als wunderbar und ergreifend vorstellen. Wie schön muss es gewesen sein, wenn die Menschen auf das hinzeigten, was kommen wird. Eines Tages wird ein Opfer gebracht, das für meine Sünden das Blut vergossen wird, dass meine Sünden vergeben werden. Wie ein Bogen zwischen den damaligen Gottesdienste und den Zeiten der Herrlichkeit, die wir im Himmel verbringen werden, sind du und ich heute. Sind du und ich, die wir feiern, unsere Gottesdienste kulturell bedingt unterschiedlich. Gott ist die tragende Säule unserer Gottesdienste. Jesus und sein Opfer ist das Zentrum unserer Gottesdienste. Die Vergebung deiner und meiner Sünden, das ist Mitte unserer Gottesdienste. Die Gottesdienste, die wir bei Gott feiern werden, sind in der Offenbarung auf den Vorgängen im Heiligtum aufgebaut und beschrieben. Und der Psalmist David war hier wie ein Sprecher der Gläubigen gewesen, weil er sich gewünscht hat, sein Leben in Gottesdienst zu verbringen. Nun, was bedeutet für uns das Schauen und Betrachten der Gottesdienste? Wir können mit unseren Gemeindehäusern in Europa wirklich nicht prahlen. Kein Gold, keine Statuen, keine Vorhänge mit Gold. Und trotzdem bin ich überzeugt, dass es überhaupt nicht um diese Herrlichkeit, um diesen Glanz geht. Es geht um was mehr. Es geht um mein Glanz innerlich. Es geht um meine Schönheit, um meine Reinheit im Gottesdienst. Was bringe ich mit? Natürlich ist es schön, schönes Haus zu haben und besonders die Gemeinde Waldperlach freut sich drüber. Bald endlich mal. Aber ich bin sicher, dass es nicht mal einen Hauch von der Schönheit haben wird, wie damals der Tempel von David oder von Salomo. Aber nicht weit weg. Nicht weit weg. Betrachten, in die Tiefe gehen, bedeutet die Tiefe mit Gott erleben. Es geht nicht, keiner von uns kommt in die Gemeinde, um zu betrachten, wie toll die Wände sind. Es bringt uns ja nichts. Nun gab es aber oberflächliche Israeliten damals, die am äußeren Tempelkult hängen geblieben sind. Ihr Gottesdienst beschränkte sich, heute würden wir sagen, nur im Flur. Sie verbrachten mit Ratschen, mit Spielen, den Kindern im Foyer und fertig war der Gottesdienst und sie gingen wieder nach Hause. Heute kann uns das auch passieren. Das heißt, es fängt wieder bei mir an, was bringe ich mit zum Gottesdienst? Mit welcher Haltung komme ich zum Gottesdienst? Was bedeutet für mich dieser Ort, wo ich mit meinen Geschwistern, mit Kindern Gott zur Ehre singe und bete? Wo ich mich von Gott erfüllen lasse? Ist das Stehen im Vorhof genug für mich? Ist das für die ganze Woche dann ausreichend? Damals mussten Menschen Opfer bringen, um an das himmlische Opfer in die Zukunft zu denken. In seinem Dienst und Wirken traf Jesus immer wieder Menschen, die gefragt haben, was ist der richtige Glaube, was ist der richtige Gottesdienst. Und wir haben in Johannes Evangelium im Kapitel 4 das Gespräch geschrieben zwischen Jesus und der Samariterin. Und sie fragt im Vers 20 im Kapitel 4, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Also was ist jetzt richtig? In Waldperlach, in Pasing, in der Ostgemeinde, katholische Kirche, wo ist der richtige Ort zum Anbeten? Müssen wir nach Mekka, nach Jerusalem, nach Rom? Komischerweise gibt Jesus eigentlich gar nicht die Antwort auf diese Frage. Er sagt im Vers 23, aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, da wahre Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit, denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. Jesus erklärt dieser Frau, dass es gar nicht um den Ort geht, wo sie betet, sondern es geht um ihre Beziehung zu Gott. Das Opfern, ihr Lieben, ist nicht die Aufgabe meines Lebens, sondern die Hingabe meines Lebens. In dem Gehorsam, in der Bereitschaft, wie ich zum Gottesdienst komme, wie ich meine Gebete spreche. Darum geht es. Seit Jesu Tod und Auferstehung brauchen Menschen keine tierischen Opfer mehr zu bringen. Was Gott jetzt erwartet, das bin ich, nicht meine Gaben. Die gebe ich einfach aus Dankbarkeit, aus der Beziehung zu Gott. Gott braucht nicht eine Ecke meines Lebens. Gott braucht mich. Wenn Gott das Haupt ist, wie das Wort Gottes uns sagt, dann kann die Gemeinde nur funktionieren, wenn sie darauf hört, was das Haupt sagt. Nur die Verbindung zwischen Kopf und Gliedermaßen kann funktionieren, wenn die Beziehung hundertprozentig stimmt. Unser Wandeln vor Gott zeigt sich in unseren Gottesdiensten. Unsere Beziehung zu Gott zeigt sich in Anbeten. Nur Gott dient uns, habe ich am Anfang gesagt. Gott segnet uns, Gott schenkt uns. Aber wie soll er mich auffüllen, wenn ich überfüllt bin? Wenn ich am Sabbatmorgen mit der gesamten Last von der letzten Woche hier reinkomme, wo soll dann noch was rein? Das heißt, ich muss mich vorbereiten. Ich muss mich entleeren von den Sorgen und den Lasten dieser Welt, um neu erfüllt zu werden von meinem Gott. Wir lesen die Berichte von Daniel. Und was mir da auffällt, ist interessanterweise, es steht nicht, dass Daniel Opfer gebracht hatte, dass er was ganz Großes unternommen hätte. Da steht im Kapitel 6, im Vers 5, da sprachen die Männer, wir werden keine Sache an Daniel finden, außer seinem Gottesdienst, sagt in einer Übersetzung. Das heißt, seine Feinde, die ihn irgendwas antun wollten und nach dem Grund suchten, haben gesagt, wir finden nichts. Das würde ich mir wünschen, dass Menschen um mich herum sagen, an der ist nichts außer ihrer Glaube. Außer ihr starker Glaube. Sonst haben wir nichts Negatives bei der oder bei dem. Toll. Der König Darius war so überzeugt vom Leben von Daniel, dass er in seiner Treue aus der Quelle der täglichen Gemeinschaft mit seinem Gott schöpfte, dass er ihm sagte, bevor er in die Löwengrube sollte, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Und danach, als Daniel wirklich nicht umgekommen ist in der Löwengrube, lesen wir im Kapitel 6, Verse 26 und 27 in Daniel, das ist mein Befehl, dass man in der ganzen Herrschaft meines Königreichs den Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, der ewiglich bleibt, und sein Königreich ist unvergänglich, und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Erlöser und Nothelfer, und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Der hat Daniel von den Löwen erlöst. Weder Daniel noch David haben missioniert, haben Bücher verkauft, haben Evangelisationen gehalten. Keine Frage, das ist alles sehr wichtig. Sie haben nur ihren Glauben gelebt. Sie haben nur aus der Verbindung zu Gott gelebt. Mein und dein Leben sind so überzeugend, dass viele Menschen keine Worte brauchen. Viele Menschen haben eine andere Vorstellung von der Bibel, von den Gottesdiensten. Ich komme zu Gott, ich gebe meine Gaben, ich bringe mich ein, ich tue vieles, mehr kann man doch nicht verlangen, oder? So einer war Saul. Als er gesündigt hatte, kam er zu Samuel und wollte mit Opfern Gott besänftigen. Und wir lesen in 1. Samuel, Kapitel 15, Verse 24 und 25. Da sprach Saul zu Samuel: Ich habe gesündigt, dass ich das Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte ihrer Stimme. Und nun vergib mir die Sünde und kehre mit mir um, dass ich den Herrn anbete. Ich habe letzte Woche gesündigt und werde meine Gaben bringen und werde beten und Gott muss mir vergeben, denn das hat er ja noch meinen Vorvätern versprochen. Wenn Menschen so über Gott und Gottesdienst denken, dann haben sie das Einmaleins des Glaubens nicht verstanden. Ich komme zum Gottesdienst, weil ich es brauche. Ich komme hierher, um erfüllt zu werden, um Segnungen Gottes zu bekommen. Gott hängt nicht von meinen Gottesdiensten ab. Der Gottesdienst verliert oder gewinnt durch mich nichts. Ich gewinne viel. Ich gewinne von der Gemeinschaft miteinander. Ich gewinne den Segen Gottes. Das heißt, ich habe Vorteile von Gottesdienst. Wie ich am Sabbat aufgefüllt bin, zeigt sich in der nächsten Woche in meinem Leben. So hat Jakobus Gottesdienste beschrieben. In der Woche das zu tun, was man gelernt hat. Witwen versorgen, Arme betreuen und so weiter. Das heißt, wenn ich aufgefüllt bin am Sabbat, dann habe ich etwas zu geben. Ihr Lieben, wir sind Missionare, ob wir wollen oder nicht. Menschen sehen an uns. Und für viele Menschen sind wir die einzige Bibel, die sie je gelesen haben. Es gibt ein adventistisches Sprichwort: Missioniere immer, wenn es sein muss, auch mit Reden. Wir werden eines Tages bei Gott unsere Gottesdienste feiern. Die Offenbarung, Kapitel 7, Abvers 15, beschreibt uns, wie das aussehen wird. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf sie fallen die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm inmitten des Thrones wird sie weiden und sie leiten zu den lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen vor ihren Augen. Ihr Lieben, wir sind eine Gemeinde der Endzeit. Die Gemeinde, die offen ist für Nöte anderer, die offen ist für Kinder, für Jugend, für Sorgen anderer Menschen. Es ist die Gemeinde Christi, davon bin ich überzeugt. Es ist die Gemeinde mit dem Kennzeichen aus der Offenbarung: Hier sind die Heiligen. Hier sind die, die Gebote Gottes halten. Hier sind die, die einen festen Glauben an Jesus Christus haben. Jemand sagte ein anderes Kennzeichen einer starken Gemeinde: nasse Augen, gebeugte Knie und zerbrochene Herzen. Immer wieder haben wir Geschwister, Kinder, Jugendliche, die zerbrochene Herzen haben. Wenn unsere Gemeinde offen bleibt, ich will nicht sagen wird, sie ist es, wenn sie offen bleibt für Nöte für andere, wenn sie offen bleibt für das Wort Gottes, wenn sie offen bleibt in ihrem Tun und Handeln, eine belebte Gemeinde, wo Jesus mitten unter uns ist. Unser Gott appelliert an jedes einzelne Herz, an deins und meins, durch Gebet, durch Bibelstudium und Gottesdienst eine tiefe Beziehung zu pflegen. Menschen die einsam sind, einzubeziehen, ihnen eine Heimat zu schenken, den Kindern gute Eltern zu sein, eine Quelle der Segnungen Gottes zu sein. Das wünsche ich mir weiterhin für uns. Amen. Unser allmächtiger, großer Gott, wir stehen vor dir dankbar im Herzen, dass wir deine Gemeinde sind. Vater, hab Dank für deine Segnungen, für dein Reich, mit dem du uns jeden Tag beschenkst. Herr, hab Dank, dass wir hier wie eine Tankstelle haben, wo wir auftanken können, wo wir Frieden, Freude und Kraft für neue Woche schöpfen können. Herr, segne jeden von uns auch heute. Schenke uns deinen Frieden. Hilf uns, Herr, dass wir eine offene Bibel sind für Menschen, die unser Leben betrachten, dass sie noch den Weg zu dir finden können und gerettet werden können. Hab Dank, Herr, dass du bei uns bist. Amen. Amen.